Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
In Staffel 2 nehmen wir euch mit zum Race Around Austria.
Bevor es aber heute mit der zweiten Staffel von Sitzfleisch losgeht, haben wir mit großer Freude heute erstmals die Möglichkeit, einen Werbepartner zu präsentieren. Und zwar ist es der digitale Versicherungsmanager Clark. Versicherungen sind etwas, mit dem man sich oft ungern beschäftigt, das ein bisschen kompliziert ist oder das nicht wirklich viel Spaß macht. Das ist für mich selbst ganz das Gleiche. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich denke zum Beispiel zurück an 2009, wo ich beim RAM ausgeschieden bin und 3 Tage im Krankenhaus gelegen bin, wo ich dann ein ganzes Jahr braucht habe, um monatlich die Rückzahlungen abzustottern ans Krankenhaus. Und auch heuer im Jänner ist mir ein Sturz passiert, habe mir das Schlüsselbein gebrochen und da war ich irrsinnig froh, dass ich eine Unfallversicherung gehabt habe, die mich da etwas entschädigt hat. Jedenfalls ist es immer wichtig, dass man passende Versicherungen hat und mit Clark kann man seine Versicherung, die bereits bestehen, einfach anschauen lassen, analysieren, dann wird vorgeschlagen, ob es Verbesserungspotenzial gibt, ob es günstigere oder lukrativere Optionen gibt und das Ganze geht eben ganz einfach, indem man sich entweder die Clark-App downloadet oder direkt auf der Homepage clark.de oder wenn man aus Österreich zugreift, goclark.at sich registriert, die Versicherungen, die bereits bestehen, angibt und dann wird es von den Experten analysiert und werden Verbesserungspotenziale vorgeschlagen, wo man sich dann einiges Geld sparen kann. Und das richtig Coole dabei ist, wenn wir unseren Hörern und Hörerinnen einen Gutscheincode mitgeben, der nennt sich nämlich Sitzfleisch. Wenn man den Gutscheincode in der App oder auf der Homepage eingibt, kriegt man noch dazu einen 30 Euro Amazon-Gutschein und der Versicherungscheck ist natürlich kostenlos. Ja, und wir hoffen, dass damit euch ein bisschen geholfen ist und ihr vielleicht auch noch Verbesserungspotenziale findet.
Da sitzen wir wieder.
Ja, und diesmal in der zweiten Staffel werden wir nicht wie in den ersten 11 Episoden über das Race Across America erzählen und berichten, sondern über das anstehende Race Around Austria.
Ja, was ist das Race Around Austria? Worum geht's? Und wie bereitet man sich darauf vor? Wie geht das Team mit so einem Rennen um? Das wird alles Thema der zweiten Staffel werden.
Ich glaube, das Wichtigste ist, das Race Across America haben wir ausführlich besprochen. Das ist das längste Nonstop-Radrennen, das es gibt. Über knapp 5000 Kilometer quer durch Amerika. Und es ist ja im Prinzip das angesehenste, das älteste und es hat einen richtig hohen Stellenwert in der ganzen Ultracycling-Community. Aber es hat jetzt in den letzten Jahren immer mehr Rennen gegeben oder es haben sich immer mehr Rennen etabliert. Da hat es zum Beispiel gegeben Race Around Slovenia, Race Around Ireland, Race Across France, Race Across Italy, die Tortur rund um die Schweiz und eben bei uns zu Hause rund um Österreich.
Das Race Around Austria, das sich aber nicht nur etabliert hat, sondern in den letzten Jahren wirklich zu dem Vorbereitungsrennen und vielleicht sogar mehr, das einfach neben dem Race Across America eines der härtesten, der schwierigsten und aufwendigsten Rennen ist.
Und vor allem ist einfach die Stimmung unglaublich. Wir haben, das wird heuer natürlich durch die aktuelle Situation rund um das Coronavirus und um die Maßnahmen, die es gibt, das heißt Menschenansammlungen im Start-Ziel-Bereich wird es in dieser Ausprägung nicht geben dürfen, aber im Normalbetrieb haben wir da immer tausende Menschen, die vor allem beim Zü-Einlauf, beim Marktfest in St. Georgen, im Attergau und Oberösterreich sind viele Menschen an der Strecke, es ist wirklich in Österreich ein großes Event. Und Start und Ziel ist am selben Ort. Das macht es natürlich etwas angenehmer für die Veranstalter, dort wirklich ein Event, eine super Veranstaltung draus zu machen. Und das alles spielt einfach mit, dass dieses Rennen einen unglaublich großen Stellenwert hat. Es ist sportlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ich bin der Meinung, es ist körperlich gleich anstrengend wie das Race Across America. Mental ist es für die Athleten natürlich weniger anstrengend, weil es halb so lang ist, weil Müdigkeit, Schlafentzug, diese Dinge weniger zum Tragen kommen. Aber ich glaube, in Europa haben wir einfach wirklich das etablierteste und das Rennen mit der besten Stimmung da bei uns in Österreich.
Wir sind jetzt ungefähr 2 Wochen vor dem Start. Wir haben letzte Woche ein Team-Meeting gehabt und haben uns da schon ein paar Gedanken drüber gemacht, was auf uns zukommt.
Wir dürfen uns auch nicht in irgendwelche Schlumpfernadeln im Schlafen einigermaßen lassen. Wenn es zum Schlafen ist, dann schlafen wir einfach.
Ja, aber der Unterschied ist, dass du der Einzige bist, der was verlieren kann in der Hinsicht. Ne?
Also die Favoritenrolle liegt natürlich trotzdem bei mir. Das brauche ich nicht absteigen. Ja. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich verspüre jetzt da nicht einen großen Druck oder so.
Da wischst du das lässig zur Seite, aber zumindest das Team verspürt schon einen Druck, weil du bist der letzte Sieger des Race Across America. Es hat heuer nicht stattgefunden, du hast das Race Around Austria schon 3-mal gewonnen und stehst jetzt am Start, kurzfristig, aber doch, wir wollen es gescheit fahren. Wie geht's da? Beschreibe deine Gefühle.
Grundsätzlich bin ich sehr froh, dass es heuer dieses Rennen gibt. Wir haben heuer sehr viel Absagen oder Verschiebungen hinnehmen müssen. Also die ganze Sportwelt ist halt wirklich quasi drunter und drüber umkrempelt worden. Das heißt, dass es so ein lässiges Rennen überhaupt gibt, ist eine riesengroße Freude. Nach so langer Zeit, jetzt während ich seit 14 Monaten keinen Wettkampf mehr gehabt und habe aber trotzdem trainiert. Das heißt, ich habe wirklich super Form, bin gut drauf und freue mich jetzt wirklich wieder auf eine Möglichkeit, ein super Rennen zu bestreiten. Und Druck verspüre ich keinen. Ich meine, ich weiß, ich bin Favorit und alles andere wäre ja Realitätsverweigerung, weil jetzt habe ich doch 3-mal schon Race Around Austria gewonnen, 6-mal Ram. Das heißt, das abzustreiten wäre ein Blödsinn, aber es sind heuer unglaublich viele gute Solo-Starter beim Race Around Austria dabei und ich glaube, wir werden ein sehr, sehr spannendes, hochklassiges und schnelles Rennen erleben.
Das Race Around Austria ist 2200 Kilometer lang und das Konzept ist das gleiche wie beim Ram. Es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Zielpunkt, es gibt eine Strecke, die ist für alle gleich. Es ist ein Einzelzeitfahren, es gibt kein Windschattenfahren. Wer die kürzeste Zeit zurücklegt, ist der Gewinner die Gewinnerin. Es ist ungefähr die Hälfte der Strecken vom Ram, die Hälfte der Zeit, aber fast gleich für Höhenmeter. Und man hat es einem Zuspieler kurz gehört, die Schlaftaktik, das Schlafkonzept ist ein ganz anderes und teilweise auf die direkte Konkurrenz abgestimmt. Und deswegen auch der Hinweis, dass man trotzdem schauen muss, sein eigenes Rennen zu fahren.
Definitiv. Aber trotzdem muss man halt auch in unserer Situation sagen, dass ich weiß sehr wohl, dass man beim Race Around Austria ausscheiden kann. Ich bin ja 2010 das erste Mal mitgefahren, also bevor die Ram-Erfolge gekommen sind, und bin dort ausgeschieden mit einer Lungenkrankheit. Eigentlich das gleiche, wie ich es in Amerika 2009 und 2015 gehabt habe. Also es kann durchaus beim Race Around Austria auch dieses Problem auftauchen. Es ist nicht so, dass ich jetzt, weil ich schon viele Erfolge geschafft habe, dass ich da jetzt mir leichter tun werde, sondern ich habe natürlich Erfahrung, aber es wird genauso hart, es wird genauso anstrengend. Die Höhenmeter sind wirklich brutal. Wir haben beim Race Around Austria viel mehr steile Berge als in Amerika. Die Höhenmeter, die Anzahl der Höhenmeter ist ja das eine. Aber ob das jetzt da viele kleine Hügel sind, wie beim Ram, oder eben wirklich Pässe wie der Großglockner, wie das Kühtai, wie Tiroler vor Radlberger Anstiege in den Alpen, das ist halt schon einmal eine andere Liga und deswegen ist der Respekt natürlich groß, aber ich weiß ja, dass ich da schon sehr oft sehr gut gefahren bin und habe natürlich dementsprechend eine Vorfreude und weiß auch, dass ich mit dieser Schlaftaktik, die wir auch schon erprobt haben, nämlich keine langen Schlafpausen, sondern nur die Powernaps, dass ich mich da auf euch verlassen kann und dass ich mich da als Team wieder super gut durchbetreuen werde.
Aus Crew-Sicht möchte ich fast sagen, dass für die Crew ist das Race Around Austria jedenfalls härter. Man fährt mit einer abgespeckten Crew, wir sind nur zu sechst. Und ich glaube auch für die Athletinnen ist es vielleicht nicht härter, aber es ist jedenfalls eine ganz andere Belastung und man geht vom Schlafentzug her genauso an seine Grenzen, weil es ist zwar nur die Hälfte der Kilometer und die Hälfte der Zeit, aber es ist nicht die halbe der Schlafzeit, sondern es ist nur ein Drittel der Schlafzeit.
Natürlich, da kann jeder seine Taktik sich individuell überlegen. Man kann natürlich mehr schlafen, aber wir haben das ja halt auch schon ausgetestet, es geht mit wirklich sehr, sehr wenig. Beim RAM braucht man dann schon in der zweiten Hälfte die Pausen, die länger sind. Länger heißt jetzt eine Stunde, aber das Race Around Austria sollte mit Powernaps von 20 Minuten gehen. Nur, jetzt muss ich gleich ein bisschen einen Riegel vorschieben, bevor wir da zu sehr ins Detail gehen. Die Aufnahmen machen wir jetzt vor dem Rennen und wir haben heuer wirklich stark besetztes Rennen. Das heißt, wir werden uns ein paar taktische Details vielleicht zurückhalten, oder? Weil auch unsere Konkurrenten und die Teilnehmer aus Deutschland könnten sie den Podcast anhören und die verstehen auch unseren Dialekt.
Das hoffen wir. Wir wollen ja die ganze Dachregion erschließen.
Aber eben ein paar taktische Finessen, die besprechen wir dann nach dem Rennen ganz genau. Aber ich glaube, was für euch als Betreuer-Crew jetzt auch noch ganz entscheidend ist, ich meine, das war für mich natürlich auch ein Thema, aber es ist jetzt alles sehr kurzfristig, weil eigentlich waren ja geplant 2020 ganz andere Dinge und Race Around Austria Teilnahme haben wir eigentlich erst vor einem Monat so wirklich unter Dach und Fach gebracht und fixiert. Und ich habe mir zuerst schon ein bisschen Sorgen gemacht, es haben ein paar aus unserem Team keine Zeit gehabt oder schon Urlaubspläne gehabt oder waren zu kurzfristig einfach nicht verfügbar. Und dann hat sich schlussendlich doch das ergeben, dass wir ein super gutes Betreuerteam haben mit viel Race Across America Erfahrung und ich muss mich eigentlich, oder ich darf mich wieder auf euch verlassen, obwohl das jetzt sehr kurzfristig war.
Auch meine Pläne sind kurzfristig ziemlich über den Haufen geworfen worden. Ich habe eigentlich schon geplant mit dem 1000 Kilometer Versuch in Colorado. Jetzt muss ich leider mein Visum für die USA verfallen lassen. Das findet nicht statt. Aber das ist der Vorteil deiner jahrelangen Erfahrung. Du hast einen riesen Pool an Betreuer und selbst so kurzfristig finden sich 6 sehr erfahrene Betreuer. Und ich habe da überhaupt keine Bedenken. Das sind alles Veteranen, die kennen sich alle aus. Da ist viel RAM-Erfahrung, da ist RA-Erfahrung dabei. Das ist der Vorteil, wenn man so lange im Geschäft ist.
Du hast das schon kurz angesprochen. Eigentlich habe ich für das Jahr einen ganz großen Traum verwirklichen wollen und ein großes Ziel vor Augen gehabt, nämlich 24 Stunden und 1000 Kilometer. Das ist eine absolut unglaubliche Zahl, auch für mich selber. Ich habe da eigentlich schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich sind schon 10 Jahre, dass ich das irgendwie den Gedanken so im Hinterkopf mittrage und mir immer gedacht habe, das ist überhaupt nicht möglich. Aber jetzt habe ich die letzten 1-2 Jahre mich mehr damit beschäftigt, einmal kalkuliert und die Wattwerte durchgerechnet und wirklich erkannt, dass man 1000 Kilometer, wenn man es überhaupt fahren kann, dann fahren kann, wenn von außen her alles passt. Das heißt, es müsste auch so sein, dass man auf einer Höhenlage oben ist. Wenn man auf 1600 Meter Höhenlage ist, muss ich um 40 Watt weniger Leistung treten als da jetzt bei uns im Flachland. Das heißt, ich brauche einen Schnitt von 41,7 km/h. Und statt 280 Watt, wie bei mir zu Hause, müsste die nur 240 Watt treten über 24 Stunden. Das traue ich mir zu, das ist sicher nicht unrealistisch. Und das Ganze drumherum, das auf einem Hochplateau in Colorado zu machen, auf so einem Autorennstrecken-Oval mit einer Meile, ist halt jetzt aktuell nicht möglich. Reisefreiheit ist nicht gegeben, nach USA einzureisen, dort sowas auf die Beine zu stellen, ist momentan einfach nicht umsetzbar. Und deswegen das Ziel auf nächstes Jahr verschoben. Und jetzt kurzfristig beim Race Around Austria zugesagt.
Ja, und die Strava-Community in Colorado atmet auch auf, weil der Pikes Peaks Segment, das hole ich mir dann erst nächstes Jahr und nicht schon heuer.
Ja, die Leute können einmal durchschnaufen, bevor der Flo die Comms holt.
Okay, aber du hast ja schon angesprochen, also du bist voll im Training, du hast dich konzentriert, fokussiert auf diesen Rekord vorbereitet, der wäre im September gewesen. Jetzt hat sich dein Saisonhighlight um einen Monat vorverlegt, aber du bist gut im Soft.
Ja, also wir haben ja im Prinzip schon im Laufe des Jahres erahnt, dass das vielleicht schwierig werden wird oder dass man sich vielleicht einen Plan B zurechtlegen sollte. Das heißt, ich habe schon ein paar Wochen länger mit dem spekuliert, dass ich vielleicht rund um Österreich dabei bin. Aber die Trainingsplanumstellung war jetzt noch nicht so gravierend, weil ich bin sowieso gut drauf und ob man jetzt da quasi den Saisonhöhepunkt einen Monat früher oder später anpeilt, war jetzt nicht die große Umstellung und auch von den Trainingsmethoden war es jetzt nicht so viel was anderes, weil der Versuch oder das, die Arbeit, die Leistungswerte etwas in die Höhe zu bringen und gleichzeitig die Langzeitausdauer zu trainieren, das war der Plan für die 1000 Kilometer und ich denke, das ist eine ganz eine gute Trainingsmethode gewesen jetzt für das Rennen Austria. Also etwas mehr Intervalle als in den letzten Jahren, etwas weniger ganz lange, langsame Ausfahrten, aber das, was ich die letzten Jahre schon an Kilometer in die Viers habe, die Ausdauer ist sicher, die Basisausdauer ist sicher gut genug auch für 4 Tage statt nur 1 Tag. Ja, also während meine Vorbereitung, vielleicht nur mit der Einschränkung, dass ich halt mehr daheim trainiert habe und nur ein paar Tage in Kärnten war, um mir so die Strecke im Lesachtal und am Großglockner anzuschauen, eigentlich so verlaufen ist wie gewohnt. Wie war die Vorbereitung, Flo, für dich? Weil du hast jetzt auch eine große Aufgabe vor dir.
Ja, Flo, jetzt hast du vom Praktikant zu Vize-Teamchef
alles durch.
Alles durch.
Ultracycling durchgespielt.
Ja, in der Drohgeschichte ist der Robert als Arzt, der, wenn es hart fortgeht, Entscheidungen treffen muss. Und in der Nachtschicht, du, ich glaube, da geht es eh mehr ums Formelle, weil es ist jetzt ja, im Vergleich zum RAM, du wirst
nicht so tragisch, um
Aufgabe gehen aus gesundheitlichen Gründen. Das sollte normalerweise nicht passieren. Aber es kann viel passieren, es kann scheiße laufen. 2010 haben wir das Problem gehabt mit Lungenödem und Ausscheiden beim Race und Austria. Aber ich glaube, dass wir da jetzt besser vorbereitet sind.
Wir klopfen nochmal auf Holz. Es kann immer was passieren, aber wir hoffen es natürlich nicht. Ja, ich habe mich jetzt nicht monatelang vorbereitet. Ich habe mich mein Leben lang vorbereitet. Meine ganze Karriere im Ultrasport hat hingezielt auf diesen einen Moment. Endlich Teamchef.
Ich bin mir sicher, dass du jetzt diese Rolle perfekt übernehmen wirst. Jetzt ist deine Zeit gekommen, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen und das Strasser-Team durch dieses Rennen durchzuführen.
Ich habe schon angesprochen vorher, wir haben gesagt, es ist fürs Team härter, aber es kommt einem Zuspieler kurz aus, ich habe es natürlich runtergespürt, aber es stimmt schon so, die Rolle des Teamchefs ist da nicht so wichtig. Es gibt weniger zu koordinieren, es ist nicht so viel Kommunikation mit der Rennleitung, es sind 2-3er-Teams eigentlich nur, es gibt nur eine Tag- und eine Nachtschicht. Die Schicht, die gerade nicht im Pacecar sitzt, fährt mit dem Wohnmobil selbst. Da ist sehr viel mehr Teamwork gefragt und weniger Top-Down, da gibt es weniger Entscheidungen zu treffen. Da muss man sie immer gemeinsam koordinieren.
Also du hast jetzt Wohnmobil gesagt, wir haben ja kein Wohnmobil, sondern das ist eher so, wir haben eigentlich 2 größere Autos, so in der Größenordnung von einem VW-Bus. Und eins verwenden wir halt sozusagen nicht als Wohnmobil, aber das, wo man sich auf einer Isomatte am Boden im Auto hinlegt oder vor das Auto hinlegt in die Wiesen oder wo ich dann auch die kurzen Powernaps drinnen mache. Aber wir nennen es Wohnmobil, damit wir uns auskennen. In Wirklichkeit ist es nur ein gleicher Bus wie das 2. Auto.
Es ist eine Funktionsbezeichnung, aber keine Beschreibung. Es stimmt natürlich, das ist Teil dessen, was es für die Crew so hart macht. Man hat 2 kleine Minivans, Kleinbusse, 9 Sitzer. Man schläft vorn quer auf der Dreierbank oder man spannt sich eine Hängematte quer durchs Auto oder man schläft wirklich auf der Wiesen vorn heraus. Das heißt nicht, dass es unprofessionell abläuft, aber es ist einfach der Mehraufwand, den ein echtes Wohnmobil bringen wird, steht nicht dafür für den minimalen Nutzen, den es bringt.
Der Mehraufwand kommt ja vor allem daher, weil wir auf Strecken unterwegs sind, wo es für Wohnmobil einfach kaum zum Fahren geht. Also über die Hochalpenstraßen drüber, durchs Lesachtal durch, über den Fernpass, wo man zwar eine schöne Straßen hätte, aber sehr viel Verkehr. Also da ist ein Wohnmobil wirklich im Prinzip ein Fremdkörper oder macht mehr Probleme, als es dann Vorteile bringt. Ja. Das heißt, ich glaube, das Motto muss sein, oder den Aufwand so gering wie möglich zu halten, weil jede Fehlerquelle sollte vermieden werden.
Ja, es ist auch im Roadbook. Es gibt Strecken, die sogar gesperrt sind fürs Wohnmobil. Wenn man es dort brauchen würde, ist es weg. Es macht es ein bisschen komplizierter. Es ist unbequemer, aber einfacher. Ein Vorteil beim Restaurant Austria ist natürlich, dass man mehr oder weniger durch die Heimat kommt. Wir kommen 100 Kilometer südlich von Graz vorbei und kann dort einen Crewwechsel machen. Man kann zumindest ein oder zwei Crewmitglieder austauschen. Und dann hat man noch knapp der Hälfte an Kilometern, aber nicht der Hälfte der Zeit, frisches Blut im Team.
Das werden wir heuer also machen. Also wir haben einen Betreuer, der nur die ersten eineinhalb Tage Zeit hat und einen anderen, der erst später dazu stoßt und die wechseln sich dann eben ab. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz gut, weil derjenige dann nicht quasi müde ist, sondern noch frisch dazukommt und der andere, der dann aussteigt, sich da ein bisschen mehr verausgaben kann und vielleicht ohne Schlafpause die ersten eineinhalb Tage durchfahren kann oder durchbeifahren kann.
Ja, aber wir haben bei dem Team-Meeting jetzt nicht nur Formalia besprochen und Teamchefs gewählt, sondern wir haben auch über die Konkurrenz gesprochen.
Also das RAI ist heuer sicher so stark besetzt, wie es noch nie war. Rainer Steinberger wollte Ram fahren, ist also super in Form, hat voriges Jahr gewonnen in einer super Zeit und ist Titelverteidiger und wollte Ram fahren. Das heißt, der ist immer sicher, ja, immer Favorit, hin und her ist wurscht, aber der ist sicher top drauf. Also der wird definitiv deutlich unter 4 top fahren. Der zweite ganz, ganz gute ist der Dizzy. Ja. Vor einer Woche einen Weltrekord aufgestellt, 915 Kilometer in 24 Stunden. Auf einem Straßenkurs, also echt Weltklasse, weiter als ich jemals gefahren bin.
Da einem Zuspieler waren jetzt nur zwei, aber wir haben natürlich noch andere Athleten auch im Auge.
Ich sehe das ja wirklich immer als Rennen und mir taugt es irrsinnig, wenn da gute Leute am Start sind und wenn man sich ein hart umkämpftes Rennen erwarten kann, weil das einfach die Motivation steigert und die Trainingsmotivation steigert und umso besser besetzt ein Rennen ist, umso spannender finde ich es. Und ich glaube, wir haben einen Geheimfavoriten noch im Starterfeld, der für viele, glaube ich, noch kein Begriff ist, der Langstreckenrennen erst beginnt zu fahren, aber der seit Jahrzehnten, er ist ungefähr gleich alt wie ich oder etwas jünger, also so Mitte 30, Elite-Rennen fährt und dort sehr erfolgreich ist. Und der Robert Müller aus Bayern ist oder einer, der sich schon mit so Radabenteuern auseinandergesetzt hat, der damals mit dem Radl zum Rennen hinfährt, das Rennen fährt, mit dem Radl heimfährt, der Mehrtagestouren fährt mit dem Zelt im Gepäck und der einfach wirklich ein Top-Athlet ist. Und der jetzt sogar durch Corona-bedingte Absage vieler Rennen heuer auf die Langstreckenrennen umgestiegen ist und bei seinem ersten Rennen schon ganz gut dabei war.
Ja, das war das Unsupported Race Across the Dolomites. Und er hat nicht nur die Unsupported-Wertung gewonnen, sondern er wäre sogar in der Supported-Wertung, hätte sogar in der Supported-Wertung den zweiten Platz belegt.
Ja, also das sind ca. 600 Kilometer. Man hat da ungefähr 16 Alpenpässe durch die Dolomiten in Italien und in Südtirol. Und er war schneller als Edi Fuchs, der insgesamt Dritter geworden ist, wobei der Robert Müller eben ohne Betreuerteam gefahren ist, das vor allem in der Nacht, ohne ordentliches Licht vom Auto dahinter, die Berge bergab. Man muss sich umziehen, man hat natürlich irgendwie ein Verpflegungsproblem. Bei dem Rennen hat man nur bei der Rennleitung vorher bei zwei Checkpoints eine Tasche deponieren dürfen, das heißt, er hat irgendwie Verpflegung bei ein paar hundert Kilometer zurücklegen können, die er dann bekommen hat, wie er durchgefahren ist. Aber ohne Team einen zweiten Platz zu belegen bei so einem schweren Rennen ist wirklich ein traumhafter Einstand. Und ich denke, dass der Robert nicht nur Geheimfavorit ist, sondern ganz, ganz große Chancen hat oder einfach top drauf ist und wir vor allem auch nicht wissen, wie seine Taktik sein wird.
Ja, was wir schon wissen aus der Vergangenheit ist, dass guter Radfahrer allein zu sein, das reicht nicht. Man braucht auch ein bisschen Erfahrung im Ultrasport. Man kann sich viel abschauen von den anderen, aber man muss auch seine eigenen Erfahrungen machen. Aber wir haben da jedenfalls 3 Top-Athleten am Start, einen vermeintlich Unbekannten, ein unbeschriebenes Blatt und 2 sehr erfahrene, sehr schnelle Athleten.
Zum Ralf die Seviskur möchte ich noch sagen, der hat jetzt eben diesen Weltrekord geschafft vor einigen Wochen, also das wird dann circa ein Monat vor dem Racing und Austria sein. Er ist 915 Kilometer gefahren auf einem abgesperrten Straßenkurs rund um einen Stausee in Luxemburg. Und es war genau diese Kategorie, nämlich Outdoor Track, wo ich ja den Weltrekord machen wollte, den ich aber auf nächstes Jahr verschiebe. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Also 915 Kilometer zeigt, dass er wahnsinnig gut drauf ist. Er ist beim Race Around Austria schon 2. gewesen, beim Race Across America 2. Wir wissen, wie gut er ist. Er hat bisher noch ein bisschen Potenzial liegen lassen, weil man, wenn man seine Strategie ein bisschen analysiert, einfach sieht, dass er zwar extrem schnell fährt, aber dass er oder sein Team dann immer wieder ein bisschen Zeit sozusagen liegen lassen in Pausen. Aber ich denke, ein besserer Radlfahrer zu werden, dauert viele Jahre.
Die Taktik zu ändern ginge schnell. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Und das ist jetzt nur der Blick von außen. Wir wissen natürlich nicht, was da wirklich abgelaufen ist, aber aus den vergangenen Ergebnissen haben wir das so abgelesen, dass Luft nach oben ist in der Länge der Pausen. Das ist unser Eindruck dazu. Aber auf der Straße macht ihm keiner was vor und da ist er richtig schnell.
Und ich gehe sicher davon aus, dass er eine bessere Strategie haben wird und dass er ein ganz, ganz harter und ebenbürtiger Gegner sein wird. Und auch der Rainer Steinberger hat letztes Jahr gewonnen in unter 4 Tagen. Das ist so beim Race Around Austria ein bisschen die Schallmauer. Wenn du unter 4 Tagen fährst, dann ist es richtig gut und richtig schnell. Und meistens sind eben die Sieger an die 4 Tage oder knapp drunter. Und der Rainer hat auch das Jahr davor aufgeben müssen, wo er am letzten Tag völlig entkräftet und hat den Schlafentzug Tribut zahlen müssen, ist am Rückweg aus Vorarlberg auf die letzten irgendwie 200 Kilometer hat er dann aufgeben müssen. In Führung liegen damals schon und ich glaube, wenn du den Rückschlag so verkraftest, daraus lernst, im nächsten Jahr das Rennen, er hat deutlich unter 4 Tagen gewonnen, dann hast du es einfach, er hat viel dazu gelernt, er ist ein intelligenter Fahrer und er wird wahrscheinlich heuer sicher noch ein bisschen was zulegen.
Kurz möchte ich ja ansprechen, dass die Damen heuer in allen Kategorien von der Challenge bis zum Ra Ultra sehr stark vertreten sind, überall top besetzt und besonders hervorheben nochmal die Nicole Reist, die wir aus der vorigen Staffel schon ein paar Mal erwähnt haben, die immer wieder bei den Top-Männern dabei ist, von der man auch einen schnellen Start erwarten kann. Das Problem beim Race Around Austria ist ein bisschen, dass die Damen einen ganzen Tag vorher starten und wir werden sie auf der Strecke wahrscheinlich nicht sehen.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, die verschiedenen Distanzen, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt oder noch nicht deutlich hervorgehoben. Es gibt beim Race Around Austria die lange Strecke, das ist die Solo-Extreme-Strecke. Die gibt es über 2200 Kilometer, entweder als Solofahrer, als Zweier- oder Vierer-Team. Die kürzere Variante ist das Race Around Austria 1500. Da fährt man quasi über den Großglockner, lässt dann Tirol vor Radlberg aus und fährt über Zell am See und direkt wieder nach Oberösterreich zum Ziel. Und die kürzeste Variante ist die Race Around Austria Challenge mit 550 Kilometer, wo man rund um Oberösterreich fährt. Und das ist eben mittlerweile die Disziplin, wo die meisten Teilnehmer sind.
Aber wenn wir beim Thema Konkurrenz sind, möchte ich nochmal kurz einen Kontext zum ersten Einspieler herstellen. Wenn ich sage, wir sollen uns bei der Schlafstrategie in nichts eintheatern lassen, dann meine ich damit, dass man beim Race Around Austria viel mehr als beim Ram mit der Schlafstrategie auf die Gegner reagieren kann oder den Gegnern was vorlegen kann. Und wir sollen aber trotzdem natürlich nicht zu sehr auf die Gegner schauen. Wir haben das immer im Blick, die Konkurrenz, aber bei der Schlafpause müssen wir konservativ bleiben und auf uns selber schauen, beziehungsweise auf dich schauen, auf deine Müdigkeit, auf deinen Zustand und nicht uns zu sehr unter Druck setzen lassen oder zu sehr irritieren lassen von anderen Strategien.
Vor allem ist es beim Race Around Austria ganz speziell, weil da kann man seine Stärken glaube ich, ganz anders ausspielen wie beim Ram. Es wird der erste Teil des Rennens recht schnell sein. Da fahren wir flochere Passagen. Es gibt zwar das Mühlviertel und das Südburgenland und die Weinstraße in der Steiermark, wo es viele Höhenmeter gibt. Aber generell ist das ein schnelles Terrain mit viel Ebenen und geraden Passagen. Da sind natürlich Zeitfahrspezialisten, so wie ich einer bin oder der Ralf die Seviskur, sicher im Vorteil. Und der zweite Teil ist eigentlich nur mehr Berg. Du hast so viele Höhenmeter drinnen, du hast so schwere Berg drinnen. Das heißt, du kannst ja Bergspezialisten natürlich wieder Zeit zurückholen. Und da ist dann natürlich die Frage, wie man sie zu Beginn einen Vorsprung auserfahren und das dann über die Berge retten, wie man sie für die Berge ein bisschen Kraft aufsparen. Also das ist nochmal eine ganz andere Facette wie in Amerika, weil du quasi in Amerika die schwierigsten Passagen zu Beginn hast und hinten aus wird es dann eher ein bisschen monoton. Und du wirst einfach zum Durchhalten und beim Race 100 Austria hast du am Anfang unter Anführungszeichen das Einfachere und es wird gegen Ende hin eigentlich immer schwieriger.
Und das Spezielle am Ra und der ersten Phase des Rennens, das merkt man daran, dass die erste Schlaufpause in den bisherigen Teilnahmen zwischen Halbenrhein und Fack am See stattgefunden hat. Das sind fast 230 Kilometer und irgendwo dazwischen war immer die Schlaufpause. Also man merkt, dass man da viel weniger planen kann und viel mehr auf den aktuellen Zustand reagieren muss.
Ja, das ist eben auch das Spezielle beim Race 100 Austria. Wir haben auch immer unterschiedliche Startzeiten. Also ich habe schon Jahre gehabt, ich bin 2014, 15 und 16 dreimal im Solo gefahren, wo ich dann auch gewonnen habe. Und es war jedes Mal die Startzeit etwas anders. Das heißt, man kann entweder um 8 in der Früh oder um 8 am Abend starten. Und dann ist man natürlich nach 36 Stunden entweder in der Früh oder am Abend. Das heißt, ich kann eigentlich noch gar nicht... Ich kann nicht jetzt auf die letzten Jahre sagen, wir machen es ganz gleich, weil wir starten zum Beispiel heuer 12 Stunden später von der Tageszeit her als das letzte Mal und dementsprechend wird einem früher oder später die Müdigkeit kommen.
Ja, und wir werden uns aber auch nicht darauf festnageln, wenn wir die schon in Neusiedl brauchen, die Schlafpause, weil wir irgendwann in der finsteren Nacht dort sind und müde und du müde bist, dann legen wir die dort nieder. Also da merkt man, dass das nicht so exakt planbar ist wie beim Ram.
Und das Wetter ist auch so ein Faktor. Beim Race Across America warst du, die ersten zwei Tage wären brutal heiß. Du hast eine Wüste, die du durchquerst. Dann warst du in die Rocky Mountains, wird die Luft dünn und es wird kalt sein. Und im Mittelteil werden Unwetter sein und es wird immer wieder mal regnen. Und das ist irgendwie alles zwar extremes Wetter, aber irgendwie nicht überraschend. Und beim Race Around Austria ist es halt einfach immer irgendwie, es ist zwar österreichisches Wetter, das kennt man, man hat keine Umstellung, aber im August ist das Wetter halt selten irgendwie normal.
Ja, wir haben schon eine Teilnahme gehabt, da hat es einfach 40 Grad gehabt am Start, das war nicht sehr angenehm und wir sind aber auch schon drei Tage im Regen komplett durchgefahren, das war auch nicht sehr lustig im Regen und bei 12 Grad. Das ist halt Sommer in Österreich, da muss man auf alles gefasst sein.
Also wenn ich allein an die drei Mal zurückdenke, wie wir da über den Großglockner gefahren sind, das war nie, also einmal war es wirklich, 2015 war das Jahr mit wilder Temperaturen, da war es durchgehend warm und heiß, da war es am Glockner sehr schön, aber die anderen beiden Male war es eben so, dass einmal, 2014 haben wir oben Schneefall gehabt und Schneeregen und es war wirklich grenzwertig zum Drüberfahren, brutal kalt, die Abfahrt war echt schlimm.
Kurz danach ist die Glocknerstraße auch gesperrt worden für den Verkehr?
Richtig, da sind die ersten zwei Solofahrer drüber gekommen und ein paar Stunden später ist die Strecke umgeleitet worden über den Felbertauern. Das heißt, die anderen Teilnehmer, die hinter uns gekommen sind, haben eine andere Strecke fahren müssen, das dann im Nachhinein vom Ziel rückwärts krechen, trotzdem Zeitgutschriften oder Zeitaufschläge geben, um das auszugleichen. Und im Jahr 2016 ist es eigentlich, bevor wir zum Glockner gekommen sind, schon gesperrt worden, weil Schlechtwetter und Glatteisgefahr und dann sind alle Teilnehmer schon umgeleitet worden. Bis auf,
wir haben es schon in der letzten Staffel erwähnt, eine Italienerin, die niemanden im Team gehabt hat, der Deutsch oder Englisch spricht, die das nicht mitbekommen haben, das ganze Team nicht, dass der Glockner gesperrt ist und die sind trotzdem drüber.
Ja, und die Angela Perrin ist ihr Name, hat die Damenwertung trotzdem gewonnen. Das ist eine so eine großartige Geschichte. Sie sind einfach bei Glatteis über den Glockner gefahren als Einzige und haben trotzdem gewonnen. Das ist eigentlich unfassbar, aber ich denke mir, Betreuerteam, das zumindest wo einer davon die Landessprache oder Englisch kann, sollte man eigentlich schon haben. Bei uns ist in dem Fall, glaube ich, beides möglich.
Obwohl wir in Tirol und Vorarlberg auch Schwierigkeiten
haben. Mit der Landessprache auf jeden Fall.
Nein, aber wir haben jetzt zwei Themen angesprochen, die das RA vom REM unterscheiden. Das ist einerseits die Schlafpause und die Streckenführung, wo teilweise der Glockner rausgenommen wird. Und deshalb kann man dann auch ab der zweiten Hälfte die Zeiten aus den Vorjahren so schlecht miteinander vergleichen. Und die zweite Hälfte ist dann immer so ein bisschen ein Blindflug. Man weiß nicht genau, wo man steht. Und da erwartet man es dann heuer, wenn es einen Kampf gibt, einen Dreikampf, einen Vierkampf, dass die zweite Hälfte schnell sein wird.
Sehr schnell, vor allem in der zweiten Hälfte, sind natürlich auch die Teams.
Du bist ja beide schon mal gefahren. Du warst schon mal in einem Viererteam und in einem Zweierteam. Und nachdem du jetzt angefangen hast, in dieser Staffel dein Buch zu promoten, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie du an dem Viererteam, wie du da am Start gestanden bist.
Ja, die Idee des Viererteams, die war eigentlich wirklich super lässig. Das war Race Across America 2013, wo 7 Österreicher am Start waren und wir eigentlich dort viel abgerammt haben und Gesamtsieg 50 plus Rookie-Wertung und die Spezialwertung des Juri Robitsch Award haben alles Österreicher gewonnen und dann haben David Misch, Franz Windersberger, Gary Bauer und ich gesagt, wir machen eine Viererstaffel beim Race Around Austria. Die Zeit dazwischen war dann weniger von hartem Training geprägt, sondern eher von Erholung und ein bisschen feiern und das Leben genießen. Und dann sind wir am Start gestanden, zwar gut drauf, aber sicher nicht in Höchstform. Und der Abend vor dem Start ist auch ein bisschen entglitten. Die Einladungen der Veranstalter, der Leute dort am Abend ein bisschen gefeiert haben und das zelebriert haben, dass jetzt dieses Rennen startet. Wir haben die Einladungen nicht ausgeschlagen, haben ein paar Getränke angenommen und früher oder später haben wir dann in einem ziemlich eskalierten Zustand das Hotelzimmer fast nicht mehr gefunden und haben natürlich am nächsten Tag noch ein bisschen unter den Folgen des Vorabends gelitten. Es waren die ersten paar Wechsel, also wir haben da so alle 40 Minuten gewechselt. Da habe ich das noch ein bisschen gemerkt, aber wir haben uns dann zum Glück wieder gut eingefunden und das Rennen damals in einer guten Zeit gewonnen, der mittlerweile natürlich deutlich verbessert worden ist. Es sind die Teams immer stärker geworden, besser organisiert. Die Wechsel haben sich auch verändert, also die schnellsten Teams wechseln jetzt eigentlich fast alle so im 20-Minuten-Rhythmus. Das ist zwar unglaublich kurz zum Erholen und unglaublich stressig für die Crew, weil du jeden alle 20 Minuten einen Fahrer und ein Radl zum Wechsel vorbereiten musst, aber damit hast du einfach die schnellsten Zeiten, weil du als Fahrer auch nicht so ermüdest in der Zeit. Und das haben wir im Vorjahr so gemacht. 2019, da war ich mit Lukas Kienreich, mit einem guten Freund und Trainingskollegen aus Graz, gemeinsam am Start. Da haben wir das Zwarer-Team in unter 3 Tagen für uns entscheiden können und wir haben eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen immer in 20 Minuten Rhythmus gewechselt. Das war unfassbar anstrengend. Das war so brutal. Da habe ich mir immer nur gedacht, hey, als Solofahrer, es ist schon härter, aber es ist ein bisschen stressfreier und du fährst halt einfach dein Tempo und musst nicht permanent am Limit fahren und dann legst du die 20 Minuten am Boden vom Auto, machst für 10 Minuten die Augen zu und musst schon wieder aufs Radl steigen und das, ich glaube, wir haben über 70 Fahrerwechsel gehabt.
Du hast das angesprochen, die Teams haben sich professionalisiert und heuer stehen sogar Profiteams im Viererteam am Start, wo es zumindest einmal keine Zweifel darüber gibt, über die Leistungsfähigkeit der Athleten. Aber wir sehen werden, wie die mit den Anforderungen von so einem Ultrarennen umgehen werden, was das Drumherum betrifft, wo wir sehr gespannt sind.
Ja, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich gut einschätzen, weil wenn man normale Radrennen aus dem Begleitauto betreut, so wie man es immer wieder bei den Profis halt sieht, dass der sportliche Leiter und der Mechaniker im Auto laut, schreiend und wild gestikulierend mit der Trinkflasche aus dem Seitenfenster mitfahren. Da gibt es ja wirklich coole YouTube-Videos. Das ist halt beim Race Around Austria anders. Und das ist ein Unterschied. Andere Organisation, andere Logistik, andere Planung. Und vor allem die Profi-Radlfahrer müssen dann in der Nacht bergab fahren, nach 20 Minuten Schlaf mitten in der Nacht oder um 4 in der Früh sich aufs Radl setzen, haben vielleicht nicht die Bedingungen, die sie sonst gewohnt sind, kein Quartier, können nicht so gut schlafen, sondern haben nur einen Schlafsack im Auto, irgendeine Verpflegung unterwegs. Also das wird, glaube ich, eine Riesenumstellung sein für sie.
Ja, trotzdem erwarten wir natürlich eine Top-Zeit, weil auf der Straße sind sie sicher top.
Ja, wir sind wirklich sehr gespannt. Also mal direkt so ein Vergleich, das wird sie sehr oft gewünscht. Was kennen Ultraradl-Spezialisten und Radlrennprofis wirklich, wenn sie gegeneinander antreten bei so einem Rennen? Wer klassiert sie wie? Wie schnell sind die Profis wirklich? Sie sind körperlich fitter als viele, aber sie haben in anderen Punkten natürlich weniger Erfahrung. Also es wird wirklich spannend. Und soweit wir jetzt davon wissen, ist das Team Vorarlberg Sentic dabei, das Team Felbermeier, aber wir haben es jetzt noch nicht schwarz auf weiß auf der Starterliste gesehen. Also wie das jetzt kurzfristig mit anderen Pro-Tour-Rennen dann abgestimmt wird, das werden wir dann eigentlich erst an der Startlinie sehen.
Wir stehen jetzt 2 Wochen vorm Start. Die Folge wird veröffentlicht kurz vorm Start. Das heißt, was sind die Ziele? Was erwarten wir uns von dem Rennen?
Ja, wir erwarten uns, glaube ich, alle das Gleiche. Also das muss ja auch so sein, dass wir als Team ein gemeinsames großes Ziel haben. Das werden wir uns vor dem Start nochmal gut ausreden. Aber was definitiv klar ist, dass mein Ziel ist, dass wir alle unsere beste Leistung bringen, dass ich das abrufen kann, was ich die letzten Monate trainiert habe, dass ich eine richtig gute Leistung bringe. Und ich denke, das Rennen, wenn das Wetter passt, kann man in 3,5 Tagen fahren. Weil die schnellste Zeit bisher war 3 Tage 14,45. Das war unsere Zeit von 2015. Da war ich aber in der ersten Hälfte des Rennens immer 2 Stunden langsamer als das Jahr davor. Und erst am Schluss habe ich so richtig auftrat. Und 2014 haben wir von vornherein viel Regen gehabt. Da habe ich natürlich schneller fahren können, weil es nicht so heiß war. Aber habe am Schluss dann drunter gelitten, habe Knie weh gehabt, habe am Schluss wirklich viel Zeit verloren. Und ich denke, wenn man die 2 Jahre einfach nur ein bisschen zusammenrechnet, ist man ja bei 3,5 Tagen. Und das ist jetzt nichts Utopisches, sondern das ist das, was ich einfach drauf habe. Und das ist mein Ziel, dass ich dorthin komme.
Und wie heißt es so schön? Man kann Leistung planen, aber keine Ergebnisse planen. Aber mit einer Zeit um die 3,5 Tage gehen wir der Konkurrenz auch eine schöne Aufgabe mit.
Die Zeit müssen wir erst einmal schaffen. Das ist jetzt einmal theoretisch so. Das ist gelungen bisher schon und das ist wieder das Ziel. Aber es kann natürlich sein, wenn wir ganz schlechtes Wetter haben oder ganz heißes Wetter, dass niemand an die Zeit herankommt. Aber wenn das gelingt, wird es für alle anderen auch schwierig, da die gleiche Zeit oder die Zeit zu unterbieten. Aber für mich ist immer das Wichtigste, das Ziel zu erreichen. Ich möchte nicht fit ins Ziel kommen, sondern ich darf schon ein bisschen angeschlagen sein, wenn ich ins Ziel komme. Ich muss jetzt schnell ins Ziel kommen und dass ich dann zu mir sagen kann, hey, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich habe nicht irgendwo Zeit vertrödelt oder Zeit liegen lassen oder Zeit verspült, sondern ich bin einfach mit meiner Leistung zufrieden. Das möchte ich erreichen und das möchte ich zu mir selber sagen können und das möchte ich zu uns alle sagen können und dass wir dann gut ins Ziel kommen und dort gemeinsam ein bisschen feiern.
Wir wissen aber, es ist ein Rennen und da sind Platzierungen einfach ein Thema.
Das stimmt, ja, aber es ist halt, glaube ich, schon eine Tatsache, dass wir in den letzten 5-6 Jahren schon Rennen gefahren sind, aber halt, muss man schon sagen, halt ein bisschen auch konkurrenzlos waren. Mhm. Das letzte Mal, wie du Konkurrenz gehabt hast, war es halt schon ein bisschen eine Zitterpartie. Ne?
Ja, gut. Ich bin der Meinung, dass es möglich ist, das Rennen bei gutem Wetter in 3,5 Tagen zu fahren. 3,14 war die schnellste Zeit bisher.
Wir werden das Rennen wieder auf allen deinen Kanälen begleiten, live begleiten. Es wird Live-Einstiege geben. Das Podcast-Gerät wird auf on sein. Wir werden nach dem Rennen vielleicht ein paar gute Zuspieler in einer Top-Qualität haben. Folgt uns, schaut euch das Rennen an und benutzt die Hashtags Jawohl und Sitzfleisch.
Wir freuen uns schon auf eine unglaublich lässige Herausforderung, auf ein spannendes Rennen. Wir werden vom Rennen berichten. Ich bin auch gefragt, ob du wieder Livestreams machst, weil das wollen die Fans sehen. Sie wollen dich sehen und hören, wenn du da unterwegs das Handy einschaltest. Das werden wir machen, aber wir sagen es gleich vorweg. Es ist ein Rennen mit viel Stressfaktoren, es ist teilweise viel Verkehr, es ist viel zum Navigieren. Es steht im Vordergrund, dass wir ein gutes Rennen abliefern, und wenn es zugelassen wird, wenn sich die Zeit ergibt, dann schalten wir einen Livestream ein und das Podcastgerät. Aber wir werden jetzt nicht eine Medienkampagne draus machen, dass das Sportliche dann drunter leidet.
Genau, es ist anders als das Race Across America. Es ist viel weniger Zeit für Medienarbeit. Und wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten als 6-Mann-Crew so gut wie möglich darüber berichten.